Effekt daraus, und den muss man eben verstehen, wenn man über Geschäftsmodelle nachdenkt, ist eben, dass Energie an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten einen unterschiedlichen Wert hat. Die kostet nicht immer gleich viel und steht eben auch nicht immer zur Verfügung. Und genau deswegen muss man eben gucken, wie können wir die Infrastruktur einsetzen, wie können wir Speicherinfrastruktur bauen, um dann eben Energie an der richtigen Stelle möglichst günstig eben zur Verfügung zu stellen.
Sektorenkopplung. Das ist ein etwas sperriger Begriff für eine der Schlüsseltechnologien der Energiewende. Es geht ganz einfach darum, die einzelnen Sektoren wie Strom, Wärme oder Verkehr miteinander zu verbinden. Denn alle haben doch das gleiche Ziel, ein nachhaltiges Energiesystem zu schaffen. Das hat jedoch nicht nur Vorteile für den Weg zur Klimaneutralität. Für Betreiber, Kommunen, Stadtwerke, Investoren und Bürger entsteht die Möglichkeit, sich auch finanziell effizient an Regenerativprojekten zu beteiligen. Wie aber wird Sektorenkopplung zum Geschäftsmodell? Mein Name ist Fabian Kauschke und das ist Was jetzt passieren muss, ein Podcast des Magazins Erneuerbare Energien. Hier zeigen wir, welche Konzepte die Energiewende voranbringen. Das Regenerativunternehmen GP Joule ist nicht nur in den Bereichen Wind und Solarstrom aktiv, sondern sie rücken auch die Themen Wärme, Verkehr und Wasserstoff immer mehr in den Fokus. Heinrich Gärtner, CTO und Mitgründer von GP Joule, berichtet, was man tun muss, um hier funktionierende Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Das ist natürlich ein Thema, das uns ganz vielfältig beschäftigt und seit langer Zeit beschäftigt. Wie kann man sich in dem Umfeld, in dem Wandel, den wir da gerade eben erleben, denn tatsächlich auch weiter bewegen und eben auch Geschäftsmodelle entwickeln, die nicht nur tragen, sondern im besten Fall sogar Nachahmer finden, um eben dann diese Umstellung im Erneuerbaren, also in der Energiewelt quasi in Richtung Erneuerbar dann eben zu beschleunigen. Für unser Unternehmen, wir haben eben die Vision, dass wir diese Umstellung auf 100% erneuerbare Energie begleiten wollen. Da geben sich da dann natürlich schon ein paar Maßnahmen und ein paar Anforderungen, die eben genau das dann erfordern, dass wir Geschäftsmodelle finden, dass möglichst viele mitmachen. Ja, wie bekommt man sowas hin? Für uns steht da am Anfang, dass eben so eine Umstellung bei der Energieversorgung in Richtung Erneuerbar nicht nur heißt, dass es eben grün wird, sondern es gehört eben auch mit dazu, dass das dann dezentral wird. Es gehört auch vor allem dazu, dass wir an der volatilen Erzeugung hängen, weil die großen Lastesel der Energiewende aus unserer Sicht relativ klar Sonne und Wind sein werden. Und die sind eben nicht ständig zur Stelle, nicht immer dann zur Verfügung, wenn man die gerade braucht, sondern eben so ein bisschen abhängig vom Wetter, ganz klar. Und der Effekt daraus, und den muss man eben verstehen, wenn man über Geschäftsmodelle nachdenkt, ist eben, dass Energie an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten einen unterschiedlichen Wert hat. Die kostet nicht immer gleich viel und steht eben auch nicht immer zur Verfügung. Und genau deswegen muss man eben gucken, wie können wir die Infrastruktur einsetzen, wie können wir Speicherinfrastruktur bauen, um dann eben Energie an der richtigen Stelle möglichst günstig eben zur Verfügung zu stellen. Und da muss man eben ein bisschen weiterdenken, da geht es nicht nur um Erzeugungsanlagen, Wind- und Solarparks, sondern da geht es eben dann eben auch darum, entsprechende Leitungsinfrastruktur zu bauen, entsprechende Sektorenkopplung zu bauen und zu nutzen, um Energie dann eben aus dem Stromsektor raus, der unser Primärenergiesektor dann eben sein wird in Zukunft, komplett eben raus in die anderen Bereiche zu bekommen, wie eben Wärmenutzung, wie eben Mobilität und so weiter, alles was damit dazugehört. Um es erfolgreich hinzubekommen, insgesamt gehört natürlich auch dazu, dass man kurze Wege hat, um wenig Infrastruktur zu benötigen. Das lässt sich günstiger ganz oft vor Ort lösen. Und was auch immer mit dazu gehört, entsprechend Akzeptanz zu schaffen. Und Akzeptanz bekommt man eben meistens dann übers Mitmachen. Und das ist eben auch ein Motto, dem wir da recht treu sind, dass wir eben versuchen, die Player vor Ort dann möglichst gut einzubinden, seien es Landeigentümer auf der einen Seite, aber seien es natürlich auch die Kommunen, vor allem eben aber eben die Bürger vor Ort, dass die eben dann nicht irgendwie einen anonymen Investor da sitzen haben, sondern sich im besten Fall eben selber daran beteiligen können und noch viel besser eben die Energie dann vor Ort eben nutzen können. Wenn ich auf eine Solaranlage gucke oder auf ein Windrad, das tatsächlich dazu dient, meine Wohnung zu heizen oder mein Haus dann eben mit Wärme zu versorgen oder eben meinen Bus mit Energie zu versorgen, damit die Kinder in die Schule fahren können, dann habe ich einen anderen Bezug dazu. Und das schafft aus unserer Sicht extrem viel Akzeptanz, das erleben wir immer wieder, und ermöglicht dann eben auch Geschäftsmodelle.
Sie möchten das volle Spektrum erfahren, das von der Sektorenkopplung profitiert? Dann kommen Sie auf die Konferenz Sectors for Energy am 2. und 3. Juli in Köln. Auch Heinrich Gärtner wird auf unserer Konferenz Sectors for Energy mit anderen Unternehmen über das Thema Sektorenkopplung diskutieren. Mit dabei sind unter anderem auch Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbands Erneuerbare Energien, Simon Müller, Direktor von Agora Energiewende und Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. Und jetzt geht es weiter mit der Frage, wie Sektorenkopplung zum Geschäftsmodell wird. Wie können erfahrene Regenerativunternehmen kleinen Stadtwerken und Kommunen bei der regionalen Energiewende und kommunalen Wärmeplanung helfen und gleichzeitig wirtschaftlich profitieren?
An der Stelle geht es ganz oft darum, dass man eben erstmal so die Informationen gut verteilt und dass man da dafür sorgt, dass das notwendige Wissen in dem doch relativ komplexen Umfeld eben dann gut verteilt wird. Es geht natürlich los bei technischen Lösungen, die es heute eben gibt und die sich gerade auch über die letzten Jahre in relativ kurzer Zeit stark weiterentwickelt haben. Aber das geht natürlich ganz weit rein, auch in den rechtlichen Bereich. Energienutzung wird immer stark flankiert und begleitet von irgendwelchen Unterstützungen, Subventionen, Steuern. Also da hat der Staat oder die Regulatorik ganz viel die Finger eben auch drin. Und genau an der Stelle muss man eben auch ansetzen und dort erstmal ein bisschen verteilen. Und wir haben auch festgestellt, dass es ein sehr umfangreiches Feld ist, haben dazu eben eine eigene Unternehmenssparte auch dann bei uns gegründet, die Epicure Consult, die sich eben genau um die Themen kümmert. Und es geht da eben darum, dann für den jeweiligen Bedarf, also den Bedarf erstmal zu analysieren und dann für den jeweiligen Bedarf entsprechende Nutzungskonzepte zu entwickeln und das dann wieder zusammen mit den Stakeholdern vor Ort eben dann umzusetzen. Machen wir ganz oft eben zusammen mit Kommunen, auch mit Stadtwerken, wo es die nicht gibt, gründen wir die teilweise dann eben auch, um vor Ort eben dann Player zu etablieren, der sich wirklich damit dann auch beschäftigt. Die Bedarfe vor Ort, wie können wir die entsprechend dann am besten erfüllen? Aber eben eine ausreichende Analyse des Bedarfs vor Ort geht da immer an erster Stelle voran.
Ein wichtiger Baustein für die Wirtschaftlichkeit von Regenerativprojekten sind Förderungen. Diese leiden jedoch zuletzt an Kürzungen des Bundeshaushalts oder politischen Unklarheiten. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation?
Wir haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben an vielen Stellen irgendwelche Verbindungen hin in Richtung Steuerung staatlicher Art. Mhm. Und es gibt eben an vielen Stellen entweder irgendwelche Steuern im Energiebereich oder irgendwelche Förderungen und Subventionen. Und deswegen hängt da die Energiewelt natürlich schon ein bisschen davon ab. Ich sage da üblicherweise, wir können damit viel umgehen. Das, was immer schwierig ist, sind natürlich schnelle Veränderungen. Und das ist so ein bisschen das, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Solche Veränderungen wie eben jetzt eine nicht zustande kommende, ausreichende Finanzierung des Klimatransformationsfonds zum Beispiel, mit den dann folgenden Auswirkungen, dass eben gewisse Förderungen in gewissen Bereichen gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Die sind eben dann sehr kurzfristige Einschläge, die erstmal verdaut werden müssen. Und die verändern und verschieben dann natürlich auch auf die Reihenfolge der Technologien, die eben dann gerade eingesetzt werden können.
Besonders Wasserstoffprojekte haben noch mit der Wirtschaftlichkeit zu tun. Gibt es dazu Alternativen?
Ja, es gibt natürlich technisch meistens mehrere Wege zum Ziel. Und unser Job ist ja am Schluss eigentlich den kosteneffizientesten zu finden, so dass wir eben die Energieversorgung eben dann gut und vernünftig auf die Beine stellen für die jeweiligen Kunden und für den jeweiligen Bedarf. Der Wasserstoff hat an manchen Stellen natürlich schon auch Alternativen, ja, gerade wenn man jetzt über Heizungen zum Beispiel nachdenkt, klar, da gibt es eine Wärmepumpe, da gibt es natürlich Power-to-Heat-Anlagen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben auch dann Wärme zu erzeugen. Aus unserer Sicht ist der Wasserstoff aber natürlich schon ein relativ universelles Mittel und ein sehr wichtiges Mittel, um überhaupt die große Erzeugung, die jetzt ja massiv eben ausgebaut wird, auf der erneuerbaren Seite tatsächlich ins System zu integrieren. Und da haben wir noch nicht so richtig gute Alternativen gefunden, muss man auch sagen. Es gibt dort natürlich auch andere Speichermedien. Auf der einen Seite, es gibt andere Transportwege. Wir können natürlich über Batterien auch speichern. Wir können natürlich auch über Kabel transportieren. Der Wasserstoff ermöglicht beides eben im selben Moment. Und wenn wir dann noch uns klar machen, dass wir eine sehr gute Gasinfrastruktur im Moment in Deutschland haben, dann ist es jetzt natürlich ein bisschen schwierig, wenn man sich vorstellt, dass Wasserstoff erstmal wieder weiter ausgebremst wird und nicht so schnell ins Rollen kommt, wie man sich das jetzt eben auch wünschen würde. Prinzipiell aus unserer Sicht eben ganz wichtig, dass wir diesen großen Zubau der Erneuerbaren, der jetzt gerade stattfindet, eben gut integrieren können. Ansonsten haben wir Effekte, dass eben Windräder stillstehen oder eben Solarstrom nicht erzeugt werden kann. Und das führt dann erstmal zu höheren Kosten insgesamt im System auf der einen Seite, aber zum Teil auch dann zu Stirnfalten und fragenden Blicken, wenn Windräder eben dann, obwohl es genug Wind hat, eben sich nicht drehen, weil die Energie nicht abgenommen werden kann. Und das Ganze ist dann eben ein bisschen weg vom Optimum. Deswegen wünschen wir uns natürlich schon, dass wir da auch eben eine gute Basis für eine Wasserstoffproduktion dann eben auch in Deutschland haben. Dazu, ganz kurz vor dazu, ist es eben auch wichtig, eine Stabilität zu haben, dass man dort eben nicht über Tod macht, sondern eben klare Aussichten, wohin geht da die Reise, und eine gute Planbarkeit. Das sind langfristige Investitionen, da brauchen wir auch schon einigermaßen langfristige Planbarkeit.
Sie möchten das volle Spektrum erfahren, das von der Sektorenkopplung profitiert? Dann kommen Sie auf die Konferenz Sectors for Energy am 2. und 3. Juli in Köln. Auch Heinrich Gärtner wird auf unserer Konferenz Sectors for Energy mit anderen Unternehmen über das Thema Sektorenkopplung diskutieren. Mit dabei sind unter anderem auch Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbands Erneuerbare Energien, Simon Müller, Direktor von Agora Energiewende, und Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe.